Willkommen zum Reisetalk, dem Podcast von Canusa und iGo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada.
Hallo und herzlich willkommen zu Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
Und ich bin Betty.
Betty, heute haben wir uns ein Ziel ausgesucht, das wahrscheinlich viele Leute, die schon mal in den USA waren, entweder auf ihrer ersten Reise oder spätestens auf ihrer ersten Reise in den Südwesten sich angeguckt haben. Eins der großen ikonischen Highlights sozusagen.
Also es war auch tatsächlich auf meiner ersten Reise, die ich im Südwesten gemacht habe, dabei.
Mhm. Auf meiner auch, was soll ich sagen? Ich muss mich da schuldig bekennen.
Ja, es ist das Monument Valley, über das
genau, wir
heute sprechen wollen.
Richtig, das Monument Valley und die gesamte Region drumherum. Ich sag mal, alles, was so zwischen Mexican Head und Kayenta liegt.
Ja, genau. Also es liegt halt zwischen Arizona und Utah.
Genau.
Genau so dazwischen, würde ich mal sagen. Und ist mitten im Navajo Nation Tribal Park.
Richtig.
Also es wird von den Navajos verwaltet.
Genau, die gesamte Region ja, ne? Also da ist, also wie gesagt, die Städte sind ein bisschen ausgeklammert da, über die wir Kayenta nicht, aber die anderen beiden in Utah, also Kayenta liegt südlich des Monument Valley in Arizona und Mexican Head und wie heißt der andere? Bluff? Sind auf Utah-Seite. Kayenta liegt im Tribal Park, aber die anderen beiden glaube ich eben nicht. Aber das Monument Valley selber eben auch. Und die Verwaltung der Navajo ist quasi wie ein extra County, würde man sagen. Also wie ein Kreis quasi, wo die Navajo selber auch die Verwaltung stellen und so. Und die Polizei und keine Ahnung was die Verwaltung so macht.
Ja, deswegen, es gehört halt auch nicht zu den Nationalparks.
Genau.
Also wenn du jetzt einen Nationalparkpass hast, ist der damit nicht dabei, sondern
richtig,
du musst diesen Park extra bezahlen. Ich glaube,
kostet
irgendwie $8 oder $10 pro Person.
Ja.
Und
ich glaube auch irgendwie 8 oder 10, ja.
Ja. Mit Auto, glaube ich, ein bisschen mehr.
Ja.
Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Wenn du durchfahren möchtest, meinst du?
Ja, genau, richtig. Aber das kannst du im Grunde ja auch als normaler Tourist gar nicht machen, weil du mit den Mietautos da nicht durchfahren darfst. Also mit deinem
eigenen PKW. Genau, ich hab sogar mal jemanden gesehen, der mit dem Camper da durchgefahren ist, mit einem Mietcamper.
Ja, ich hab's, glaube ich, auch schon mal gesehen.
Und das, ich war, also da hält man die Leute auch nicht davon ab, Fehler zu machen am Eingang, muss man dazu sagen. Teilweise sitzen die dann da einfach auf mit ihren, gerade wenn das so C30 so große Camper sind mit den langen Überhängen. Ist nicht dafür gemacht, würde ich sagen. Ne? Nicht unbedingt. Selbst mit einem normalen PKW wird das schon sehr, 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 sehr sportlich.
Also ich bin da tatsächlich nicht durchgefahren damals. Also es gibt ja geführte Touren, die von den Navajos angeboten werden.
Ja.
Ich habe es mir nur von oben, wenn man das so sagen kann,
richtig,
angeschaut.
Von einem Aussichtspunkt, ne?
Ja, genau. Da ist ja ein großer Parkplatz. Da kann man sich dann hinstellen mit seinem Auto oder Wohnmobil.
Ja.
Kann dann auch da in dem Souvenirshop ein bisschen rumlaufen, der da ist. Und oder auch das Restaurant besuchen mit Blick aufs Monument Valley. Und wenn du denn da so ins Tal reinschaust und dann die Autos fahren siehst, eigentlich sollte einem da klar sein, dass man das vielleicht nicht mit dem Wohnmobil machen sollte.
Das sollte man meinen, ne? Aber so ist es halt manchmal, ne?
Und was ich ja an diesem Tal so witzig finde oder spannend finde, es sieht wirklich aus wie im Wilden Westen. Also da ist ja auch fast jeder, also gefühlt, jeder alte Western ist dort gedreht worden.
Jeder alte Western und die Marlboro-Werbung, ne?
So, ja,
das, so die,
genau.
Mit dem Cowboy, der dann da am Fort Point oder wie das heißt, immer wieder rausreitet und wieder zurück, damit du da ein Foto machen kannst oder so. genau.
Ja.
Ist wahrscheinlich wirklich eins der ikonischen ikonischen Bilder so vom Südwesten. Ne? Das
so
kann man
es
auch nicht anders sagen, das ist wahr. Ja.
Ja, das sind halt also so richtig hohe Felsen, die so mitten aus dem im Tal herausragen. Ne? Also ich glaube, die meisten wissen auch, was das Monument Valley ist.
Ja, ich denke auch. So große Sandstein-Buttes, wie es heißt, so Tafelspitzenberge sozusagen, also mit so einer flachen Spitze sozusagen, die dann da einfach gerade zum Sonnenuntergang wunderschön orange leuchten und so. Wobei Sonnenaufgang ja auch schön ist. Es gibt da ja so ein bekanntes Hotel, wo auch das Restaurant mit ist, ne? Direkt da dran, The View, von wo aus man
denn... Der Name ist Programm.
Genau. Ne, das, ich sag mal, der Komfort und die Hochklassigkeit der Zimmer, angemessen am Preis, bemisst sich einzig und allein gefühlt durch den Ausblick. Alles andere hat einen relativ rustikalen Charme.
Würde ich auch mal so sehen, ja.
Ja. Ist so ein bisschen wie mit einer Lodge zum Beispiel am Nordrim vom Grand Canyon oder so. Da zahlst du am Ende nicht für die schönen Wasserhähne und toll verbauten Duschen oder sowas in dem Zimmer, sondern tatsächlich für den Ausblick.
Ja, aber kann man auch verstehen.
Ja, ist einfach ein ganz schöner Ausblick und zum Sonnenaufgang kommst du halt sonst auch einfach ganz schwer dahin. Ne? Das ist natürlich leichter, einfach die Tür aufzumachen und dann rauszugucken.
Ja, das ist richtig. Also ich war mit dem Wohnmobil damals auch dort, stand auch auf dem Parkplatz und habe von dort aus den Blick genossen. Und es gibt halt da auch ganz in der Nähe die Golding's Lodge.
Ja.
In der man eben auch als Pkw-Kunde übernachten kann. Aber diese Lodge hat auch Campingplätze. Und ja, auch von dort aus gibt es wirklich Plätze, wo du das Monument Valley von Weitem aus sehen kannst. Also die Gesteinsformation, nicht das Tal, nicht natürlich, aber die Steine. Und das fand ich wirklich, wirklich richtig beeindruckend.
Ja.
Hat mir sehr gut gefallen.
Ja. Es gibt ja auch, apropos die Steine sehen, es gibt ja auch diesen bekannten Forrest Gump-Punkt, ne, auf dem Highway, wo man das diese gerade Straße sieht, die direkt auf das Monument Valley zuführt. Das
wenn man
ist
aus Moab kommt, ist das, glaube ich.
Genau,
ne?
Genau, wenn man aus Utah kommt und darauf, es ist schon schön, so, ne, keine Frage. Das auch sieht irgendwie ganz cool aus mit der Straße, so ein ganz klassisches Roadtrip-Foto irgendwie mit diesen gelben Linien auf der Straße und so. Ne?
Habe ich auch.
Also, ich auch, natürlich. Ja. Was ich tatsächlich aber fast noch lieber mache, als das Monument Valley zu sehen, ist, wir haben ja in der Folge über Colorado über den Garden of the Gods gesprochen.
Ja.
Und ich spreche immer gerne über das Valley of the Gods in der Nähe vom Monument Valley. Sagt
du
dir
wieder,
das was?
Ich kenne das nicht.
Guck mal, das ist bummelig 50 Kilometer nördlich vom Monument Valley, also für Amerikaner ein Katzensprung, sag ich mal. Ist kostenlos, weil es eben BLM-Land ist, also Public Land. Und das sind ähnliche Gesteinsformationen, nur eben nicht so groß. Und da kannst du eben durchfahren mit deinem Auto, kannst wandern gehen, kannst da campen, wenn du möchtest. Ne? Also es ist, weil es eben wie in Public Lands, also sind jetzt keine Campingplätze, aber zum Wildcampen, sage ich mal, kannst da stehen und so. Ist quasi ähnlich wie das Monument Valley, nur aber eben ohne Touristenmassen.
Das ist ja interessant.
Ja, die Straße ist unbefestigt, sage ich mal. Valley of the Gods.
Ah,
das wird auch das kleine Monument Valley genannt. 27 Kilometer Rundstraße, die da durchführen, unbefestigt, aber wie viel bei diesen unbefestigten Straßen da im Südwesten, wenn es jetzt nicht gerade vorher geregnet hat, ist das mit normalen Autos relativ gut zu machen. Und das ist perfekt für Fotografen und eben Leute, die Landschaft entdecken wollen, ohne eben dann nur auf dem Viewpoint zu stehen irgendwie.
Ja, das wusste ich nicht.
Wenn ich dir Fotos zeigen würde und du siehst nicht die Größenverhältnisse quasi, würdest du auch nicht denken, dass das nicht das Monument Valley ist.
Mhm.
Also es ist wirklich, wirklich schön, sieht auch wirklich gut aus. Und ich bin da auch mal nachts hingefahren, um die Milchstraße zu fotografieren, das ist natürlich sehr dunkel da und so, mit diesem Felsen im Vordergrund. Das ist wirklich eine ganz, ganz coole Sache, die ich jedem empfehlen würde, der da ist, aber keine Lust hat, eben, wie gesagt, nur da am Viewpoint zu stehen und das Monument Valley zu sehen. Und dafür geht's.
Da könnte man auch mit dem Wohnmobil übernachten?
Ja, wie gesagt, Wohnmobil ist bei unbefestigten Straßen immer noch ein größeres Wagnis als mit einem normalen Auto.
Ja.
Aber gilt halt wie immer auf den Public Lands oder BLM Lands und Forest Service Lands, wenn es nicht verboten ist, manchmal stehen Schilder da, hier nicht campen. Ansonsten darfst du überall campen.
Mhm.
Für nicht länger als 14 Tage.
Mhm.
Also campen heißt dann wild stehen, ne? Also ohne Hookups und so. Manchmal gibt es so ausgewiesene Stellplätze, manchmal aber eben auch nicht. Das ändert sich auch häufig, je nachdem, wie die Straßenkonditionen sind. Und manchmal stellen sie Schilder auf, jetzt hier nicht campen, weil du natürlich ein Stück weg musst von der Straße, weil du hier nicht auf der Straße stehen kannst, damit du den Boden nicht kaputt fährst und so. Das, wie gesagt, das ändert sich manchmal. Aber das ist, wenn es nicht verboten ist, ist es erlaubt, ist die Regelung.
Stimmt.
Ja.
Und was hast du da noch gemacht? Hast du irgendwelche Trails?
Ich bin einfach da rumgelaufen mit der Kamera, einfach querfeldein, würde ich sagen, ohne feste Trails, einfach diesen Felsformationen hinterher und habe nach schönen Motiven und so gesucht. Und wie gesagt, alleine da zu sein, im Zweifelsfall da sein Frühstück dabei zu haben, da zu frühstücken, irgendwie auf einem Kofferraum, im offenen Kofferraum oder sowas zu sitzen und da drauf zu gucken, ist schon wesentlich wesentlich persönlicheres Erlebnis als jetzt am Monument Valley. Anders natürlich, kann man nicht, weil das eben nicht dieses Ikonische ist, aber trotzdem irgendwie finde ich ganz speziell.
Und du hattest vorhin noch Mexican Head erwähnt.
Oh ja.
Was macht das nochmal so besonders?
Ja, Mexican Head gibt so einen Felsen, der aussieht, als würde er einen Hut tragen. Also mit so einem, Ding.
Wie so ein Sombrero, oder?
Ja, genau. Und deswegen heißt es Mexican Head.
Ja.
Ist einfach ein Ort, der in der Nähe ist, in dem man irgendwie ein Hotel findet oder eben einen Campingplatz oder sowas. Was ich immer fast gemacht habe, wenn ich da war, abgesehen vom Valley of the Gods, ist den Moki Duckway zu fahren. Auch das ist eine Schotterstraße, die auch ohne SUV bei normalen Straßenverhältnissen mit einem normalen PKW fahrbar ist. Auch wenn ich eben sagen würde, ein bisschen Bodenfreiheit schadet nie, ist auch nur 5 Kilometer lang diese Strecke. Ne? Aber auf diesen 5 Kilometern geht das fast 400 Meter irgendwie nach oben. Ist also schon wirklich eine relativ steile Strecke. Und ich glaube, wir haben uns da mal drüber unterhalten in der Camper-Folge, dass ich gesagt habe, das ist vielleicht nichts, wo man mit dem Camper runterfahren sollte, weil die Haarnadelkurven, die es da macht, die Serpentinen einfach so eng sind, dass du da mit dem Camper schon hängen wissen bleibst. Musst, was du tust.
Ja.
Ja. Aber die bietet eben ganz fantastische Ausblicke auf die Wüste da in Utah. Ein wirklich cooles, kleines Roadtrip-Abenteuer, was man so mit einbauen kann.
Wie komme ich da hin?
Du kommst dahin über den Highway 261 oder eben vom Valley of the Gods. Und wenn man jetzt für die Google Maps nutzen, Moki, also wie die Moki Steps mit Doppel-O, M-O-K-I und dann Dugway, D-U-G und dann der Way.
Ich hätte es, glaube ich, ganz anders geschrieben.
Ja, deswegen sonst buchstabieren wir sowas sehr selten. Aber das verbindet letztendlich Mexican Head mit dem Nichts dahinter.
Ja.
Das ist, wie gesagt, eine ganz coole kleine, ganz cooles kleines Add-on, was man sich da mitnehmen kann, wenn man denn da in der Region Valley of the Gods, Mexican Head und so unterwegs ist.
Das finde ich spannend. Das ist wieder so typisch du.
Ja.
So abseits der Touristenströme. Das passt richtig dazu.
Ja. Das ist wirklich auch schön. Wie gesagt, auch da, ne, wie gesagt, Schotterstraße, wenn es vorher geregnet hat, ist das ein absolutes No-No. Wenn es nicht geregnet hat, ist es eigentlich gut befahrbar und da fahren wirklich auch viele Touristen längs. Kann man auch nicht anders sagen. Ist wirklich schon für dieses abseits der ausgetretenen Pfade relativ bekannt. Also da ist jetzt nichts, wo man sagt, oh, da musst du aber Proviant für 6 Tage mitnehmen, falls was passiert. Da kommen definitiv andere Leute längs.
Ja, also ich kannte das jetzt noch nicht. Also wovon ich schon mal gehört hatte, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, das ist der Gooseneck State.
Genau, das habe ich als nächstes auf meiner Liste. Um wieder so ein bisschen mehr in die Zivilisation zurückzukommen oder in die Erschlossenheit der Infrastruktur, ist der Gooseneck State Park, finde ich auch ein cooles kleines Highlight.
Und was macht das wieder so besonders?
Da ist der Fluss,
San Juan River.
Ich musste jetzt lügen. Ich glaube, es ist der San Juan River. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Der sich da, also wenn du dir das Horseshoe Bend vorstellst und du nimmst es dreimal so nebeneinander, also hoch, runter macht der Fluss da.
Aha.
Also wie so geschlängelt, wie so ein Schwanenhals. Und deswegen, also vielleicht sagt man dann nicht Schwanenhals hier, sondern eben Gänsehals. So sieht das dann aus. Und da gibt es tatsächlich einen State Park, der kostet dementsprechend auch Eintritt, was auch immer so ein State Park denn kosten mag in Utah. $14, $15 vielleicht, würde ich schätzen. Ich weiß es nicht genau.
Mhm.
Auch da gibt es nicht wirklich viel. Es gibt diesen Viewpoint, von wo aus man dann von oben quasi auf diese Szenerie guckt. Und der Fluss ist natürlich nicht so bunt, wie jetzt der wie es am Horseshoe Bend aussieht. Und die Felsen sind auch nicht so rot, sondern es sind eher dunklere Felsen.
Mm.
Sieht aber trotzdem toll aus. Und was es für viele, glaube ich, besonders machen könnte, ist, dass es eben da einen Campingplatz gibt an dem State Park.
Ja.
Das heißt, mit dem Camper kannst du da stehen und wirklich direkt quasi am Abhang mit Blick auf diese Schwanengänsehälse da campen.
Mhm.
auch das, ich glaube, sehr rudimentär, wie das in so State Parks so ist. Ne? Das ist jetzt nicht so, keine Ahnung, ob die Full Hookup sind oder ob das nur Stellplätze sind, aber zumindest gibt es da ausgewiesene. Die sind recht einfach. Ich glaube auch, ausgewiesene Plätze, gibt es so einen Grill mit dabei und eine Sitzbank so und dann ist das schon gut. Aber für ein, zwei Nächte finde ich das immer unkritisch, sage ich mal. Aber ja. Also, ja, das ist definitiv was ich mir angucken würde, wenn ich da allerdings war. Ist einfach nett. Leicht zu haben, ist alles einfach zu erreichen, ist ein schöner Ausblick und zum Sonnenuntergang sieht es trotzdem irgendwie cool aus.
Ja, ja, das ist halt auch immer wichtig, dass man auch einfach mal so ein bisschen abseits fährt, ne? Sich das auch traut, da längs zu fahren, nicht nur immer auf den normalen Highways bleiben, sondern wirklich auch mal so ein bisschen nach links und rechts zu schauen, um dann überhaupt diese ganze Schönheit kennenzulernen.
Genau, genau, ja. Weil das ist, also was mich immer sehr abgeschreckt hat am Anfang, und das kann ich nicht anders sagen, ist Kayenta. Also wenn du jetzt nicht campst, sondern musst irgendwo übernachten und es bleibt nur Kayenta. In Kayenta habe ich, keine Ahnung, tote Rinder, tote Pferde, tote Hunde auf der Straße gesehen, so alles Mögliche. Ist einfach schon, Kayenta hat ein sehr großes Alkoholproblem. Es ist eben mitten in der, früher hat man gesagt, im Reservat, also mitten in der Navajo Nation. Ja. Und wirklich Stereotyp, denn auch für all das, was da eben auch in der Integration und in der auch in der Sozialarbeit mit den Reservats oder Navajo Nation Bewohnern quasi schiefläuft in den USA, ist gefühlt Kayenta irgendwie Stereotyp für mich. Und da waren eben die, so bin ich überhaupt erst darauf gekommen, quasi die Orte auf Utahs Seite, also Bluff relativ groß in Anführungsstrichen und Mexican Hat ein bisschen kleiner, waren für mich da quasi ein guter Ausgangspunkt, um von da Sachen zu entdecken.
Ja, das stimmt. Ja, das Problem ist halt, wenn ich das mal so als Problem benennen soll, ist, dass in Kayenta eben die meisten Hotels sind. Also wenn du auf der Durchreise bist und eben schon gerne am Monument Valley eine Nacht verbringen möchtest, dann gibt es im Grunde nur Also man kann in Kayenta übernachten, man kann eben in der Golding's Lodge übernachten, die eben nicht in Kayenta liegt.
Genau.
Oder eben im The View, direkt am Monument Valley. Die sind natürlich, also Golding's Lodge und The View, sind halt preislich dann ein bisschen höher.
Deswegen habe ich auch nie im The View übernachtet, weil das, also immer wenn ich da war, hat das so 300-350 die Nacht gekostet. Und
Das ist nicht weniger geworden.
Genau, ist ja. wo ich meistens geschlafen habe im Mexican Hat. Mexican Hat liegt, ich sag mal, 30 Kilometer nördlich vom Monument Valley. Ist wirklich auch nicht weit. Also Kayenta ist bestimmt genauso weit weg. Ich weiß nicht, wie weit.
Es kommt halt drauf an, wo du herkommst und wo du hin willst.
Ne? Genau, das stimmt, das stimmt. So, aber die, ich sag mal, im Zweifelsfall fahre ich die 30 Kilometer halt auch wieder zurück. Ne? Ja. Also wenn ich in die andere Richtung möchte. Da habe ich meistens im Head Rock Inn geschlafen. Das ist, glaube ich, so das Größte in Mexican Hat. Wirklich auch mit dem Pool, wo du dann auf die Red Rock gucken kannst und so, schon irgendwie, ist jetzt immer noch kein Luxushotel, aber irgendwie ganz, ganz nett gemacht gewesen, so.
Ja. Ja, und der Ort ist dann halt einfach angenehmer, ne?
Genau, ja. Aber ich stimme dir zu, meine erste Übernachtung war eben auch in Kayenta, weil es eben der Ort war mit den besten Preisen, weil eben am meisten Angebot da war. Ne? Und da war es damals noch ein Best Western, das ist mittlerweile kein Best Western mehr, sondern ein namenloses Hotel geworden. Da gibt es, glaube ich, sonst auch, die meisten sind privat owned and operated, wie es so schön heißt, glaube ich, in Kayenta. Ich glaube nicht, dass es da viele große Ketten
gibt. Ja, ich glaube, im Hampton Inn gibt es auch noch. Was ganz gut ist, glaube ich sogar.
Das glaube ich. Die haben ja das war damals, ich hatte mal nachgefragt bei Best Western, war der Grund, dass sie gesagt haben, wir können die Standards nicht halten, deswegen haben wir das abgestoßen, das Hotel. Und das ist natürlich in so einer Umgebung dann immer noch ein bisschen anspruchsvoller, die Standards zu halten, als es in jedem anderen x-beliebigen Ort wäre.
Ja, also ich, wenn ich die Reisen zusammenstelle, dann versuche ich auch, gerade wenn vielleicht danach dann noch der Arches National Park kommt, da versuche ich dann auch immer eher Bluff anzubieten oder Mexican Hat, weil man dann schon so auf dem Weg ist. Genau.
Richtig.
Oder wenn man aus der Richtung kommt.
Und man kann dann auch zum Sonnenuntergang nochmal zum Forrest Gump Punkt fahren, der ja auf der Utah-Seite ist oder so. Ne? Ist,
auf jeden Fall.
Ist eben auch mit den Sachen, die wir jetzt so angesprochen haben, deutlich mehr zu machen, als eben auf der Südseite, auf der Arizona-Seite. Aber es ist natürlich am Ende eine Entscheidung, wie du schon sagst, wo die Route längs läuft und was man denn da sonst so machen möchte. Aber ich, sag ruhig.
Nee, ich wollte nur sagen, trotz alledem gehört das Monument Valley wirklich immer zu den Orten, da braucht man nur ein Foto zu zeigen, dann weiß man sofort, ah, das ist der Wilde Westen.
Genau.
So wie ich ihn mir vorstelle und sehe dann halt die Cowboys da durchreiten oder die Planwagen, Kolonnen, wie man das halt früher in den Filmen gesehen hat.
Richtig.
Das ist schon beeindruckend einfach.
Und dazu musst du noch nicht mal USA-Kenner sein. Ne? Ich glaube, wenn du das Foto irgendwem zeigst, der weiß sofort, ah, Wilder Westen, das stimmt.
Ja.
Und es ist das natürlich auch, wie gesagt, klassisch. Sieht halt schön aus. So als Fotograf habe ich immer gesagt, okay, ich war einmal da, ich habe Fotos gemacht, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, dann ist das, hat sich das für mich irgendwie erschöpft. So, dann müsste ich jetzt nicht nochmal und nochmal und nochmal hin, weil dazu ist da einfach zu wenig zu machen vor Ort. Weil ich kann nicht einfach drauf loslaufen und da was entdecken oder so, das könnte ich dann immer eher außerhalb des Tribal Parks machen.
Ja. Aber könntest du nicht mit deinem Privatwagen da durchfahren?
Das könnte ich, genau.
Ja, das könntest du ja schon, ne?
Also zumindest ging das früher. Ich keine Ahnung, ob sich das nach dem Corona, die ganze Navajo-Orte, das betrifft nicht nur das Monument Valley, sondern auch alle anderen Parks, die Navajo Nation betreibt, das sind ein paar. Die waren wirklich ja lange ganz zu, einfach aus Angsterwägungen, sage ich mal. Insofern weiß ich nicht, ob sich das geändert hat, ob du da mittlerweile was anders machen musst. Aber früher war das möglich, einfach mit dem Auto da durchzufahren. Hat dann mehr gekostet natürlich, ne, als nur zu Aussichtspunkt zu fahren. Wie gesagt, fotografisch, da kommt wieder der Fotograf, der sagt, ich konnte von einem Aussichtspunkt mehr machen oder von oben quasi als selbst unten aus dem Valley, aber die beeindruckenden hohen Felsen zu sehen, ist von unten natürlich trotzdem irgendwie cool.
Auf jeden Fall. Ja, klasse.
Ich glaube auch, damit haben wir einen guten Rundumschlag durch die Region gewagt, oder? Fällt dir noch was ein, was wir auch vergessen haben?
Also ich denke mal, dass du eben auch gerade durch deine Tipps, was man drumherum noch machen kann, dass wir da wirklich alles mit gesagt haben, was man über das Monument Valley sagen kann.
Ist natürlich Wüste, ne? Also was wir noch nicht gesagt haben, ist, es wird im Sommer wirklich warm.
Ja.
Also jeder, der im Hochsommer dahin kommt, soll sich darauf einstellen, nicht stundenlang außerhalb des klimatisierten Autos zu sein in der Mittagshitze.
Das stimmt. Ja.
Da wird es wirklich gut warm. Also insofern ist es gerade sowas wie das, jetzt wollte ich sagen Valley of the Gods, heißt es auch. Ich verwechsel es immer mit Garden of the Gods. Das Valley of the Gods war für mich eben ideal, weil ich da eben auch nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang wandern konnte, so um Fotos zu machen und eben kühlere Temperaturen zu nutzen, wenn du dann im Hochsommer da bist.
Ja.
Beim Monument Valley wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht, dass dadurch, dass er ja eine Zugangsschranke ist, wo man eben auch den Eintritt kaufen muss und so, wann die aufmachen, wann die zumachen, das muss man dann vor Ort einfach nochmal rausfinden, durch eine gezielte Recherche. Das ändert sich garantiert auch mit Sonnenauf und Sonnenuntergang, wann sie da öffnen und schließen. Aber das ist sicherlich was, wo du einfach nicht so unvorbereitet nachts hinkommen kannst und dir das dann angucken kannst.
Nee, das stimmt. Und wie gesagt, wenn man das als Tourist macht, hat man eben sein Mietfahrzeug und sein Wohnmobil und kann da gar nicht durchfahren. Also müsste man, wenn man rein möchte ins Monument Valley, eben eine geführte Tour buchen.
Ja.
Gerne auch vorbuchen. Es macht wahrscheinlich auch zumindest in der Hochsaison Sinn.
Genau.
Und dann kriegt man da schon einen guten Eindruck.
Ja. Super.
Ja.
Aber dann lassen wir es doch da aber bewenden, oder?
Ja, finde ich auch.
Prima. Dann bedanken wir uns wieder bei euch fürs Zuhören und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Algo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.